Die Prinzipien von Wachstum und Wandel.
Weshalb hat die Persönlichkeitsethik eine so große Anziehungskraft? Sie scheint eine schnelle, simple Methode zu sein, um eine höhere Lebensqualität, eine größere persönliche Effektivität und bessere Beziehungen zu anderen Menschen zu erlangen. Besonders verlockend ist die Persönlichkeitsethik, weil sie uns vorgaukelt, dass man auf dem Weg zum Erfolg den natürlichen Prozess von Arbeit und Wachstum nicht durchlaufen muss. So verspricht sie schnellen Reichtum und Wohlstand ohne Arbeit. Vielleicht gelingt das manchmal sogar, aber es bleibt bloße Augenwischerei. Die Persönlichkeitsethik ist illusionär und trügerisch. Mit ihren Techniken und Patentlösungen qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen, ist nahezu unmöglich. Der Einsatz der Mittel und Methoden der Persönlichkeitsethik ist ungefähr genauso effektiv, wie sich mit dem Stadtplan von Hannover in Frankfurt zurechtfinden zu wollen. Erich Fromm, der sich sehr intensiv mit den Ursprüngen und Auswirkungen der Persönlichkeitsethik beschäftigt hat, bringt es auf den Punkt.
Heute verhalten sich die Menschen wie Automaten, die sich selbst nicht kennen oder verstehen. Die einzige Person, die sie kennen, ist die Person, die sie sein sollen. Bei dieser Person ersetzt bedeutungsloses Plappern das kommunikative Sprechen, ein künstliches Lächeln tritt an die Stelle des echten Lachens und das Gefühl dumpfer Verzweiflung hat den Platz wahrer Empfindsamkeit eingenommen. Über diesen Menschen kann man zwei Dinge sagen. Einerseits leidet er unter einem unheilbaren Mangel an Spontanität und Individualität. Zum anderen unterscheidet er sich nicht wesentlich von den Millionen anderer Menschen auf dieser Erde.
Das ganze Leben besteht aus aufeinander aufbauenden Stadien von Wachstum und Entwicklung. Ein Kind lernt erst, sich umzudrehen, dann sich hinzusetzen, anschließend zu krabbeln und schließlich zu laufen und zu rennen. Jeder Schritt ist wichtig und jeder braucht seine Zeit. Man kann keinen Schritt überspringen. Das gilt für alle Phasen des Lebens und der Weiterentwicklung, vom Klavierspielen bis zur effektiven Kommunikation mit einem Geschäftspartner. Und es gilt für den Einzelnen ebenso wie für Partnerschaften und Ehen, Familien und Organisationen. Wir kennen und akzeptieren das Prinzip des Wachstums, wenn es um Pflanzen oder andere Dinge geht. Wesentlich schwieriger ist es, dieses Prinzip auch im emotionalen Bereich, beispielsweise im Hinblick auf zwischenmenschliche Beziehungen oder den eigenen Charakter, zu verstehen. Und selbst wenn wir es verstehen, ist es immer noch sehr schwer, es zu akzeptieren und im Einklang mit ihm zu leben. Daher suchen wir oft nach einer Abkürzung, die uns hilft, einige anstrengende, aber wichtige Schritte zu überspringen. Wir wollen Zeit und Mühe sparen und dennoch die gewünschten Ergebnisse erzielen. Aber was passiert, wenn wir versuchen, den natürlichen Prozess in unserem Wachstum und unserer Entwicklung abzukürzen? Hier ein Beispiel. Was geschieht, wenn Sie nur ein mittelmäßiger Tennisspieler sind, aber in einer höheren Klasse spielen wollen, um andere zu beeindrucken? Würde positives Denken allein ausreichen, um effektiv und erfolgreich gegen einen Profi zu spielen? Und was wäre, wenn Sie Ihren Freunden erzählen, Sie könnten konzertreif Klavier spielen, obwohl Sie noch ein blutiger Anfänger sind? Die Antworten sind klar. Es ist unmöglich, diesen Entwicklungsprozess zu ignorieren oder abzukürzen. Das ist gegen die Natur. Deshalb führt die Suche nach einer Abkürzung zwangsläufig zu Enttäuschung und Frustration. Wenn ich auf einer 10-Punkte-Skala auf Ebene 2 liege und zur Ebene 5 will, dann gibt es keine Abkürzung. Bevor ich auf Ebene 5 komme, muss ich erst den Schritt zur Ebene 3 und dann den Schritt zur Ebene 4 machen. Wie heißt es so schön?
Eine lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt und man kann immer nur einen Schritt nach dem anderen gehen.
Wenn Sie einem Lehrer, Trainer oder Coach nicht zeigen, auf welcher Wissensebene Sie sich aktuell befinden, werden Sie weder lernen noch wachsen. Sie können nicht lange nur so tun, als ob. Man wird Ihnen schnell auf die Schliche kommen. Das Erkennen unserer Unwissenheit ist oft der erste Schritt für unsere Weiterentwicklung. Doch manchmal wollen wir einfach nicht wahrhaben, dass wir an unserer Weiterentwicklung arbeiten sollten. Hier ein Beispiel. Vor einiger Zeit kamen zwei junge Frauen weinend zu mir. Sie waren die Töchter eines Bekannten. Die beiden beklagten sich über ihren Vater. Er sei unglaublich streng und habe kein Verständnis. Deshalb könnten sie nicht offen und ehrlich zu ihren Eltern sein. Dennoch brauchten sie dringend ihre Liebe und Unterstützung. Also sprach ich mit dem Vater. Dabei stellte ich fest, er wusste, was vor sich ging. Ja, er gab sogar zu, dass er äußerst launisch war. Dennoch lehnte er es ab, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Er wollte einfach nicht wahrhaben, dass er an seiner emotionalen Weiterentwicklung arbeiten sollte. Sein Stolz verbot es ihm, den ersten Schritt in Richtung Veränderung zu machen. Um effektive Beziehungen mit unserem Partner, den Kindern, Freunden oder Kollegen zu führen, müssen wir zuerst lernen, zuzuhören. Das erfordert emotionale Stärke. Um zuzuhören, brauchen wir Geduld, Offenheit und den ehrlichen Wunsch, unser Gegenüber zu verstehen. Das alles sind hervorragende Charaktereigenschaften. Dennoch ist es wesentlich leichter, von einer niedrigeren emotionalen Entwicklungsstufe aus zu handeln und dem anderen dabei auch noch scheinbar hochqualifizierte Ratschläge zu erteilen. Beim Tennis oder beim Klavierspielen ist unser Entwicklungsstand offensichtlich. Jeder Täuschungsversuch fliegt sofort auf. Doch wenn es um unseren Charakter oder unsere emotionale Entwicklung geht, dann sieht es ganz anders aus. Da ist es ziemlich schwer zu erkennen, wo wir gerade stehen. Wir können den anderen etwas vormachen und so tun, als ob. Das kann eine Zeit lang gut gehen, zumindest in der Öffentlichkeit. Wir können sogar uns selbst täuschen. Dennoch glaube ich, die meisten von uns wissen, wer sie im Inneren wirklich sind. Und das gilt ganz bestimmt auch für viele der Menschen, die mit uns leben und arbeiten. In der Geschäftswelt habe ich oft genug gesehen, welche Konsequenzen es hat, wenn man versucht, den natürlichen Wachstumsprozess abzukürzen. Viele Manager versuchen, eine neue Unternehmenskultur mit besserer Produktivität, höherer Qualität, größerer Moral und hervorragendem Service zu kaufen. Dabei setzen sie auf große Reden, ein künstliches Lächeln, taktische Interventionen oder auf Fusionen, Akquisitionen und freundliche oder feindliche Übernahmen. Aber sie übersehen, dass solche Manipulationen zu einem Klima des Misstrauens führen. Wenn Ihre Methoden nicht greifen, nutzen Sie andere Techniken der Persönlichkeitsethik. Dabei ignorieren und verletzen Sie permanent die natürlichen Prinzipien und Prozesse, auf denen eine Unternehmenskultur mit einem hohen Maß an Vertrauen beruht. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich vor vielen Jahren selbst das Gebot des Vertrauens verletzt habe. Und das ausgerechnet in meiner Rolle als Vater. Ich kam nachmittags zum Kindergeburtstag meiner dreijährigen Tochter nach Hause. Sie hockte in einer Ecke des Wohnzimmers und umklammerte trotzig all ihre Geschenke. Kein anderes Kind sollte damit spielen. Mir fiel sofort auf, dass einige andere Eltern Zeugen dieses selbstsüchtigen Verhaltens waren. Das war mir peinlich. Ja, es war mir sogar doppelt peinlich, weil ich damals an der Universität Kurse über zwischenmenschliche Beziehungen gab. Die Atmosphäre im Raum war wirklich aufgeladen. Die anderen Kinder drängten sich um meine Tochter. Sie streckten die Hände aus und wollten mit den Geschenken spielen, die sie ihr gerade gebracht hatten, doch meine Tochter lehnte trotzig ab. Ich sagte zu mir selbst, ich sollte ihr unbedingt beibringen zu teilen. Der Wert des Miteinanderteilens ist schließlich eine unserer grundlegendsten Überzeugungen. Also versuchte ich es zunächst mit einer freundlichen Bitte. »Schatz, würdest du bitte das Spielzeug, das deine Freunde dir mitgebracht haben, mit ihnen teilen?«
»Nein.«
Die Antwort war klar und deutlich. Nun appellierte ich an ihre Vernunft und sagte, »Du solltest lernen, dein Spielzeug zu teilen, wenn deine Freunde bei dir sind. Dann werden sie dich auch mit ihrem spielen lassen, wenn du bei ihnen bist.« Wieder kam die Antwort sofort und sehr deutlich.
»Nein!«
Meine Verlegenheit wurde immer größer. Es war offensichtlich, dass ich meine Tochter nicht dazu bewegen konnte, das Spielzeug zu teilen. Als drittes probierte ich es mit Bestechung. Leise flüsterte ich, »Schätzchen!« Wenn du teilst, bekommst du eine ganz besondere Überraschung. Ich gebe dir Kaugummi.
Ich hasse Kaugummi,
platzte es aus ihr heraus. Jetzt war ich richtig wütend. Beim vierten Versuch griff ich zu Angst und Drohungen. Wenn du nicht teilst, dann bekommst du mächtigen Ärger.
Das macht mir gar nichts, schrie meine Tochter. Das sind meine Spielsachen. Ich muss sie mit niemandem teilen.
Schließlich setzte ich Gewalt ein. Ich nahm einfach einen Teil der Spielsachen und verteilte sie. Hier, Kinder, spielt damit. Meine Tochter musste die Erfahrung machen, was es heißt, Dinge zu besitzen und sie mit anderen zu teilen. Doch dazu brauchte sie einen Vater mit einer höheren emotionalen Reife, um ihr diese Werte zu vermitteln. Allerdings war das für mich in diesem Moment reine Nebensache. Ich interessierte mich nur am Rande für die Entwicklung meiner Tochter und unsere Beziehung. Für mich ging es vor allem darum, welche Meinung die anderen Eltern über mich hatten. Deshalb habe ich einfach ein Urteil gefällt. Ich war im Recht. Sie sollte teilen und es war nicht richtig von ihr, das nicht zu tun. Vielleicht hatte ich einfach höhere Erwartungen an meine Tochter, weil ich mich auf meiner eigenen Skala auf einer niedrigeren Ebene befand. Ich war unfähig oder unwillig, Geduld und Verständnis aufzubringen. Deshalb erwartete ich von ihr, das Spielzeug wegzugeben. Ich versuchte, meinen Mangel auszugleichen, also lieh ich mir Stärke aus meiner Position und Autorität und zwang meine Tochter, das zu tun, was ich von ihr wollte. Aber Stärke zu leihen baut Schwäche auf.
Im Leihenden baut es Schwäche auf, weil es die Abhängigkeit von äußeren Faktoren verstärkt. Zudem baut es Schwäche in dem Menschen auf, der gezwungen ist, nachzugeben. Es behindert die Entwicklung von Vernunft, Wachstum und Disziplin. Darüber hinaus baut es auch Schwäche in der Beziehung auf. Kooperation wird durch Angst ersetzt. Alle Beteiligten werden rücksichtsloser und defensiver.
Ob Körpergröße, Kraft oder Position, Autorität, Statussymbole und das Auftreten, was geschieht, wenn die Quelle der geliehenen Stärke sich verändert oder nicht mehr da ist? Wäre ich damals reifer gewesen, hätte ich mich auf meine eigene innere Stärke, mein Verständnis von Teilen und Reife und meine Fähigkeit zu lieben verlassen können. Dann hätte ich meine Tochter frei entscheiden lassen, ob sie teilen wollte oder nicht. Vielleicht hätte ich nach meinem Versuch, sie mit Vernunft zu überzeugen, meine Aufmerksamkeit der anderen Kinder auf ein interessantes Spiel lenken und meine Tochter so von diesem ganzen emotionalen Druck befreien können. Ich habe gelernt, wenn Kinder erst einmal ein Gefühl von wahrem Besitz entwickelt haben, teilen sie ganz natürlich, frei und spontan. Es gibt Zeiten zu belehren und Zeiten nicht zu belehren. Wenn die Beziehung gerade angespannt und die Luft voller Emotionen ist, wird der Versuch zu belehren oft als Ablehnung wahrgenommen. Deshalb ist es besser, wenn man mit dem Kind allein und in einem Moment, in dem die Beziehung gut ist, über bestimmte Werte spricht. Warum ich das damals nicht gemacht habe? Wahrscheinlich hat mir die emotionale Reife dazu gefehlt. Vielleicht muss das Gefühl des Besitzens vor dem Gefühl des echten Teilens kommen. Viele geben nur mechanisch oder weigern sich, in ihren Beziehungen oder Familien zu geben und zu teilen. Diese Menschen haben vielleicht nie ihre eigene Identität und ihr eigenes Selbstwertgefühl erfahren. Sie wissen nicht, was es heißt, sich selbst zu besitzen. Aber was können wir tun, um unseren Kindern dabei zu helfen, wirklich zu wachsen? Wir könnten sie mit viel Geduld ein Gefühl von Besitz erlangen lassen. Danach sollten wir ihnen den Wert des Gebens vermitteln und selbst mit gutem Beispiel vorangehen.